Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Vielen herzlichen Dank euch beiden. Wir sind eine reich beschenkte Gemeinde. Und wir versuchen das heute sichtbar zu machen, noch sichtbarer als sonst. Ich bin Daniel, einer der Pastoren hier, und ich gucke mir in meiner Freizeit total gern Dokumentationen an, ob in irgendwelchen Mediatheken oder bei YouTube und was weiß ich, über irgendwelche Länder, gerade viel über Ghana erfahren, Sportreportagen, Tennis, ein Sport, mit dem ich sonst nichts zu tun habe, ein bisschen da erfahren. Und jetzt auch eine Dokumentation über die letzte Generation geschaut, also dieses Bündnis von Klimaaktivisten und Aktivistinnen, die besonders dadurch bekannt sind, dass sie sich auf die Straße kleben, so als Protestform. Und es war auch Anfang März so, dass sie sich auf die, ja, vor den Elbbrücken da auf die Autobahn geklebt haben. Und das war schon krass zu sehen, wie Leute darauf reagiert haben, ne? Was mit uns passiert, wenn wir unter Stress sind und wohin müssen. Es wurde nicht nur gehupt oder geschimpft, sondern sind richtig tätlich gegen diese Menschen vorgegangen, geschlagen und getreten. Und die wiederum, also die Leute der letzten Generation, die haben das irgendwie größtenteils einfach über sich ergehen lassen. Und ich habe mir das angeschaut und gedacht, okay, ey, wie krass, wie kommt man dazu, so etwas zu machen? Also jetzt nicht zu schlagen, sondern sich zu engagieren und sich nicht zu wehren, wenn sowas passiert. Wie kann das sein, dass man sowas mit in Kauf nimmt? Und dann habe ich die Doku weitergeschaut und entdeckt, was die wirklich haben, ist eine ganz straffe Hierarchie, sind sehr gut organisiert, Regionalgruppen, jeder hat so seinen Part, den er spielt. Und gleichzeitig sind diese unterschiedlichsten Menschen vereint durch ein Ziel, also Klimapolitik maximal nach vorne bringen und getragen von Gemeinschaft. Und mir ist, über diese Doku musste ich länger nachdenken, weil wir in einer Zeit leben, wo eine Sache, die ganz stark ist in unserer Gesellschaft, ist die Individualisierung. Ja, ich sehe meine Themen, ich sehe meine, keine Ahnung, Karriere, mein Ding, ich will irgendwie nach vorne kommen mit meinen Themen. Und auf der anderen Seite eine Polarisierung von alles zerfällt irgendwie in kleinere Grüppchen und man geht gegeneinander vor. Die Sportjournalisten Oliver Hartmann und Matthias Dersch haben in einem Essay die Lage in Deutschland jetzt gerade ganz frisch neu so zusammengefasst oder beschrieben. Sie schreiben: Die breite Masse dieses Landes trifft sich heute nicht mehr samstagabends bei Wetten, dass auf der Couch. Die breite Masse gibt es in dieser Form schlicht nicht mehr. So sehr franzt sie an ihren Rändern aus im Jahr 2023. Und vielleicht fühlst du das auch und merkst ja, irgendwie bröselt da was weg. Und gleichzeitig zeigt ja diese Doku, die ich gesehen habe, und dieser krasse Aktionismus bei der letzten Generation, es gibt irgendwie immer noch diese Sehnsucht, irgendwo dazu zu gehören und etwas zu bewegen, das größer ist als man selbst. Und das betrifft uns alle, egal welches Alter wir haben. Ich habe diese Woche eine psychologische Studie dazu gelesen, worunter ältere Menschen leiden oder wir alle darunter leiden, wenn wir älter werden. Und es ist neben irgendwelchen körperlichen Gebrechen, sind das vor allen Dingen zwei Faktoren in Deutschland, nämlich ein Mangel an Mitgestaltung und Einsamkeit, Alleinsein, sich oder zumindest allein fühlen, auch unter Menschen. Und am anderen Ende des Spektrums, das ist jetzt einfach nur meine persönliche Wahrnehmung, gibt es es genauso in der jungen Generation. Ich bin mit 10% meiner Zeit zuständig für Leute, die Pastor, Pastorin werden wollen, Theologiestudierende und so weiter. Und deswegen führe ich regelmäßig Bewerbungsgespräche. Jetzt haben wir gerade wieder ganz viele, kurz vor der Sommerpause, ständig Bewerbungsgespräche, was total cool ist. Und was ich feststelle ist, es geht gar nicht so viel um Geld in diesen Gesprächen, sondern zwei Fragen sind entscheidend für junge Menschen in diesen Gesprächen. Und die erste Frage ist: Ist es möglich, in einem Team zu arbeiten? Ich will bloß nicht alleine irgendwo als Pastor oder Pastorin rumwurscheln, sondern ich will gern Teil von einem Team sein. Und das Zweite ist, kann ich auch das einbringen, was ich an Gaben habe? Ich will nicht irgendwas machen, sondern ich will mitgestalten mit dem, was ich an Begabung, Talent, Erfahrung habe. Und dann merken wir, ey, wir alle haben diese Sehnsucht nach Mitgestaltung, nach, keine Ahnung, irgendwo dazu zu gehören. Warum ist denn das so? Ich glaube, die Antworten auf die ganz großen Lebensfragen, die finden wir in der Bibel. Und ich weiß, es ist ein altes Buch und ich weiß, die Kultur hat sich seitdem radikal verändert. Aber was uns mit den Leuten damals verbindet ist, das waren auch nur Menschen. Weißt du, wenn es um die ganz grundsätzlichen menschlichen Themen geht, dann hat die Bibel sich über die Jahre, über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte und Jahrtausende bewährt. Und ich möchte mit euch in diesen Bibeltext schauen und mit euch entdecken, wie menschliche Bedürfnisse, die wir scheinbar alle haben, ob wir gläubig sind oder nicht gläubig, ob wir älter oder jünger sind, wie die vielleicht ja im Rahmen von dem, was sich Kirche oder Gemeinde nennt, gestillt werden können. Der Bibeltext, den wir gehört haben, der wurde 60 nach Christus geschrieben, also ungefähr 30 Jahre nachdem Jesus Christus gestorben und auferstanden ist vom Apostel Paulus. Er befindet sich zu dem Zeitpunkt in Rom unter Hausarrest, kann sich nicht frei bewegen und er schreibt einen Rundbrief an mehrere Gemeinden auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Wahrscheinlich Hauptstandort war Ephesus, aber dann auch an vielfältige Männer und Frauen auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Und er beginnt seinen Brief, wie wir gehört haben, mit folgenden Worten oder den Text, über den ich sprechen möchte. Er schreibt: Nun bitte ich euch als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Wir haben eine Berufung, einen Auftrag. Es gibt etwas zu tun. Und bevor ich jetzt den Rest der Predigt darüber spreche, ja, was gibt es denn eigentlich zu tun, was wollen wir denn eigentlich machen, will ich eure Aufmerksamkeit auf ein kleines Wörtchen hier am Anfang lenken. Das ist dieses Wörtchen nun. Man könnte dieses Wort auch übersetzen mit demnach oder also oder auf jeden Fall soll hier ein Ergebnis ausgedrückt werden. Weil das und das sich so und so verhält, demnach, also nun habt ihr eine Berufung. Und jetzt muss man natürlich fragen, okay, wenn er sich auf irgendwas bezieht, was vorher beschrieben wurde, was ist denn das, was er vorher gesagt hat? Worüber redet der Mann denn vorher? Er redet vorher in den ersten drei Kapiteln vom Epheserbrief über das Evangelium, die Kernbotschaft von Jesus Christus. Und man könnte jetzt quasi sagen, weil Gott so eine große Liebe zu uns Menschen hat, weil wir Menschen uns immer wieder verrennen und verloren sind, weil Gott einen Weg der Rettung gezeigt hat, deshalb, demnach, also, lebt würdig der Berufung, die euch gegeben ist. Lebt würdig. Und das ist sozusagen die Überschrift für die Kapitel 4, 5 und 6. Wer den schon mal gelesen hat, weiß, da geht es um jede Menge Dinge, die man tun oder lassen sollte. Und das hier ist die Überschrift für den Rest des Epheserbriefs. Was auch immer ihr tut oder lasst, tut und lasst es, weil Gott etwas getan hat. Wie auch immer ihr lebt oder was auch immer ihr bewusst nicht tun möchtet, tut es oder tut es nicht aufgrund von Jesus. Und der Theologe Ernest Best beschreibt es so: Das Verhalten wird im Epheserbrief sowohl als Antwort auf das gesehen, was Gott in Christus getan hat, diese große Rettungstat, als auch als Lobpreis Gottes. Dein Verhalten als etwas, das Gott Freude macht. Und ich glaube, das ist die erste spannende Frage für uns. Wir werden richtig praktisch heute. Handelst du aus Dankbarkeit oder aus Pflichtgefühl? Ist das, was du so machst in deinem Leben, etwas, das du tust, weil du denkst, ah, das gehört sich so oder das soll man eben nicht machen oder vielleicht auch Angst? Oder tust du das, weil du sagst, ey, ich freue mich so über Jesus. Ich habe so eine Freude über das, was er mir geschenkt hat, was er getan hat. Deshalb lebe ich so. Jetzt schau dich nochmal um. Wer sitzt denn eigentlich neben dir? Wer sitzt hinter dir? Wer sitzt vor dir? Wer sitzt neben dir auf dem Sofa? Huh, kennt ihr euch? Mit den meisten Menschen, mit denen du hier so links und rechts, vorne und hinten zusammensitzt, hast du wenig gemeinsam. Männer und Frauen, jung und alt. Und die spannende Frage, und was mich immer noch fasziniert, ist, wie kommt denn das, dass so viele unterschiedliche Personen jede Woche in einem Raum, der viel zu warm ist, zusammenkommen? Und die biblische Antwort wäre jetzt folgende. Epheser 4, Vers 3 setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Also woher kommt die Verbundenheit der Menschen in diesem Raum? Die Bibel würde sagen, das ist etwas, das der Heilige Geist gemacht hat. Dass du als Mann neben einer Frau sitzt oder hinter oder vor jemandem, der jünger oder älter ist und das so bunt gemischt ist hier, das allein schon ist etwas, das der Heilige Geist tut. Das findet man so wenig, also dass Leute freiwillig sich zusammensetzen. Und ich habe gedacht, ey, das ist vielleicht ein bisschen wie so eine Pflanze. Ein Wunder, ne? Man kann das bestaunen und man kann sich das auch ein bisschen erklären. Da hat irgendjemand einen Samen in die Erde geworfen. Aber dass diese Pflanze gewachsen ist, damit habe ich nichts zu tun. Das ist einfach passiert. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Wunder, dass das so gekommen ist. Einheit durch den Heiligen Geist. Und was jetzt wichtig ist, Einheit ist nicht das Ziel. Einheit hat ein Ziel. Nochmal, ne? Einheit ist nicht das Ziel, sondern Einheit hat ein Ziel. Wir kommen nicht zusammen, um einfach zusammen zu sein. Sondern wenn du dir das in der Bibel anschaust, hat Einheit auch Grenzen. Zum Beispiel redet das Neue Testament davon, und da musst du nur ein paar Verse runtergehen im Kapitel 4, über Sünde als eine Grenze von Einheit. Und im Epheser 4 geht es dann um harte Herzen, um Habgier, um Sex außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Es gibt ihnen eine Grenze, und die andere Grenze von Einheit ist sowas wie Irrlehre, also Lehren, die dem Evangelium von Jesus widersprechen. Sowas wie, Jesus ist nicht Gott. Oder das am Kreuz ist nicht wirklich passiert, er ist nicht auferstanden und so. Und da sehen wir im Neuen Testament, da ist Paulus sehr stark dagegen. Auch weil im Römerreich, zu der schreibt er ja, der Synkretismus, also das Vermischen von verschiedenen Kulturen und Religionen, und ich nehme hier was und ich nehme da was, und von den Griechen nehmen wir Zeus, aber wir nennen den Jupiter und so weiter. Das war halt gang und gäbe damals, dieser Mischmasch. Und Paulus sagt, nee, also so viel Einheit geht nicht, dann verlieren wir hier was. Einheit hat ein Ziel. Und das ist ausgerichtet auf eine Person. Und Matthias, mein Kollege, hat das letzte gesagt, die Bibel hat ein Ziel, führt uns hin zu jemandem. Der Heilige Geist führt uns hin zu jemandem, wie ein Gleis, führen uns hin zu, ich lese es uns vor, Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Und jetzt kommt es, uns im Kreis drehen umeinander? Nein, in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Einheit soll dich einem Ziel näher bringen. Und dieses Ziel trägt den Namen Jesus. Wir miteinander sollen einander hinbringen, näher bringen zu Jesus, einander ähnlicher machen. Dadurch, dass du Zeit mit unterschiedlichsten Menschen verbringst, nicht im eigenen Saft schmorst, wirst du Jesus ähnlicher, wächst hin zu ihm. So, was bedeutet das für uns als Christusgemeinde Barmek Süd? Ich lasse hier mal einen Australier sprechen. Das ist Dr. Rory Scheiner, Autor und Theologe. Und das, was ich euch vorlese, das hat er vor Corona geschrieben. Wichtig zu wissen. Warum in die Kirche gehen? Haben sich vielleicht auch die Leute am Livestream gefragt. Warum? Nein, ich weiß, manche sind krank. Alles gut, guckt es euch an. Warum soll ich in die Kirche gehen? Und manche fragen sich das hier, weil es so warm ist. Die Antwort, weil die Kirche das ist, was du bist. Und das erklären wir jetzt. Die Kirche ist der konkreteste Ausdruck deiner Verbindung mit Christus oder deiner Einheit mit Christus. In der Kirche geht es nicht um dich. Sicher, der Gottesdienst, den du mit einer schnellen Internetverbindung und einer warmen Tasse Milch zu Hause feiern könntest, wäre ganz nett, aber er würde nicht dem Bild entsprechen, das die Bibel von der Kirche hat. Das Neue Testament sieht die Kirche als einen der größten und sicherlich den greifbarsten Ausdruck unserer Verbindung mit Christus. Woody Allen sagte einmal, dass 80% des Lebens darin besteht, einfach nur aufzutauchen. Hier ist also ein praktischer Vorschlag, um in der Einheit mit Christus zu wachsen. Geh in die Kirche. Ich meine damit wirklich da sein. Und jetzt kommt's. Geh in der Erwartung, ein Geschenk für die anderen zu sein, die anderen zu segnen, die anderen zu lieben und so Christus zu leben. Jetzt schau dich nochmal um. Für diese Menschen hast du eine Berufung. Wenn du sagst, ich bin mit Jesus unterwegs, dann hast du eine Berufung, sie zu segnen, für sie da zu sein. Sie zu lieben, wie Jesus diese Menschen lieb hat. Deswegen meine Frage, welcher Person gegenüber fällt es dir schwer, für sie da zu sein, sie zu segnen und zu lieben? Bete nicht für sie. Bete für dich. Wir nehmen uns einen kurzen Augenblick, das meine ich jetzt ernst, einen kurzen Augenblick der Stille, du einmal guckst, wer aus dieser Gemeinde, und wenn du hier nicht so viele kennst, wer in meinem Umfeld oder meiner Familie, wo fällt mir das schwer, Jesus für diesen Menschen zu sein, und dann bete für dein Herz, okay? Wir beten kurz, still, innerlich. Jesus, du liebst alle Menschen, egal ob sie dich kennen, ob sie dich ablehnen, ob sie heute einen richtig guten Tag mit dir haben oder sich fragen, was das alles soll. Du liebst alle Menschen. Und ich bitte dich für uns, die wir mit dir unterwegs sind, Gib uns deine Liebe, damit wir davon was abgeben können. Gerade bei den Menschen, wo es uns nicht so leicht fällt. Amen. Ich habe in meinem ersten Leben nicht Theologie studiert, sondern Geschichte. Und ich hatte einen richtig tollen Geschichtsprofessor. Das war Professor Brandon Dooley. Brandon Dooley war so eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Er hat in Princeton und Harvard und sonst wo gelehrt. Und irgendwie hat er sich dann an unsere Uni verirrt oder strafversetzt. Ich weiß es nicht. Aber der Mann, der konnte Geschichte lebendig machen. Also das war einfach ein großes Feuerwerk an Emotionen, wenn der über Geschichte gesprochen hat. Und deswegen habe ich alle möglichen irren Dinge studiert, einfach nur, weil er die gelehrt hat. Ich wollte da sein, wo Brandon Dooley ist. So, egal welches Seminar, egal welche abgefahrene Vorlesung, ich war immer dabei, wegen ihm. Und einmal hat er über das Römische Reich gesprochen. Das Römische Reich hat ungefähr 1000 Jahre existiert. Ich weiß, darüber kann man sich streiten, wenn man Geschichtsnerd ist. Muss man nicht. Ungefähr 1000 Jahre. Und hatte so eine größte Ausdehnung rund um das Mittelmeer bis nach Asien. Zig Völker, Nationen. Und die Römer, die waren stark, hatten Einfluss, Dominanz, militärische Kraft und all das. Und deswegen sagt Brandon in einer seiner Vorlesungen, die meisten Forscher fragen sich, warum ist das Römische Reich untergegangen? Die viel spannendere Frage ist, warum hat es bestanden? Das ist das eigentliche Wunder. Und die gleiche Frage müssen wir uns als Kirche und als Gemeinde stellen. Kirche besteht länger als das Römische Reich. Das Wunder ist nicht, wenn so etwas Vielfältiges wie Kirche irgendwie kaputt geht oder Gemeinden schließen. Das ist kein Wunder. Das ist normal. So viele Menschen, die zusammenkommen, so viele Interessen und Bedürfnisse. Die eigentlich spannende Frage und das eigentliche Wunder ist doch, wie kann das sein, dass so etwas Vielfältiges überhaupt Bestand hat? In unserem Fall über 100 Jahre. Wir haben gesehen, Gott selbst macht hier das Wunder der Einheit. Er schenkt es einfach, dass ich mich verbunden fühle mit Menschen, die älter und jünger sind, als ich es wächst. Aber dann gibt er mir etwas an die Hand. Und wir haben es in diesem Bibeltext schon gehört. Er gibt uns etwas an die Hand, wo er sagt, sputet euch, bemüht euch. Also es ist wirklich das griechische Wort spudazo, also sputen. Ich spute dich, das Ding zu gießen und zu pflegen. Und das möchte ich jetzt für den Rest der Predigt mit euch anschauen. Und ich warne euch vor, ich habe 2 Wochen lang daran gesessen, es sind 7 Punkte. Ich habe mir gefragt, das ist ja völliger Unsinn, aber Paulus ist halt nicht in meine Predigtschule gegangen, sondern dachte, 7 Punkte sind sinnvoll. Und mein Anliegen ist, man könnte zu jedem dieser Punkte eine eigene Predigt halten, werde ich nicht tun, ich werde es so unterhaltsam machen wie möglich. Überleg mal, wie jeder dieser einzelnen Punkte wie eine Gießkanne ist, mit der du Einheit in sowas Vielfältigem schenken kannst wie Gemeinde, stiften kannst. Und was ist der eine Punkt von den 7, der für dich heute ist in deiner Situation? Deine eine Gießkanne, mehr brauchst du nicht. Also, da steht in Epheser 4, ab Vers 4, ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein, einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glaube, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Und hier wird schon deutlich, Gemeinschaft macht noch keine Gemeinde. Ja, die letzte Generation hat auch Gemeinschaft, aber ist keine Gemeinde. Oder auf einem Konzert hast du Gemeinschaft, das ist keine Gemeinde. Auch Einheit macht noch keine christliche Gemeinde. Eine politische Fraktion ist ja keine Kirche oder ein Fanblock im Stadion ist ja auch noch keine Kirche. Also Einheit an sich macht es auch noch nicht. Hier sind jetzt 7 Faktoren, die aus einer Gruppe eine christliche Kirche machen. Ja? Und das erste ist ein Leib. Ein Leib. In der Bibel ist mit Leib immer wieder die Kirche gemeint. So, ne? Also man meint den Körper, ne? Besteht aus vielen verschiedenen Teilen, Händen, Füßen und einem Haupt. Und im Himmel bei Gott gibt es nur eine Kirche, die hat aber auf der Erde viele verschiedene Ausprägungen. Es gibt arabische Gemeinden, es gibt chinesische Hauskirchen, es gibt die EKD, also Deutsche Lutherische Kirche, es gibt die katholische Kirche, es gibt so viel. Und wir als Christusgemeinde Barmbek Süd, wir sind ganz bewusst Teil von diesen Netzwerken, von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, von der Evangelischen Allianz. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis, weil wir glauben, wir gehören alle zusammen. Das ist individuell ausgeprägt, aber wir gehören alle zusammen. Und jemand, der das auf die harte Tour lernen musste, das ist der Apostel Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat. Der war so gegen Kirche und Gemeinde, dass er Christen inhaftiert hat und er hat Gemeinden geschlossen. Und dann begegnet ihm auf einmal Jesus, lesen wir in der Apostelgeschichte, schmeißt ihn vom Pferd. Paulus liegt auf dem Boden, total geblendet und fragt sich, wer ist das? Was bist du? Und Jesus antwortet ihm mit folgenden Worten: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus kratzt sich am Kopf, steht nicht drin, aber ich lese das also rein. Sagt, warte mal, ich schließe Kirchen und ich finde diese Christensekte komisch, aber gegen dich, Gott, habe ich doch nichts. Und hier sehen wir, Gott, und das ist ein Mysterium für mich, identifiziert sich so sehr mit unserer Gemeinde, dass er sagt, wenn du gegen Gemeinde vorgehst, gehst du gegen mich vor. Ich kann das nicht, das ist eine Grauzone, sage ich mal. Ich verstehe das nicht genau, weil Kirche ja auch unvollkommen und jede Menge Murks ist so. Aber irgendwie sagt Jesus, Paulus, du gehst gegen Gemeinde vor, du verfolgst mich. Und das ist doch spannend, weißt du, manchmal sagen wir, ja okay, also mit Jesus, dem Haupt, kann ich was anfangen, aber den Körper. Und Jesus sagt, das geht nicht, das ist eine Einheit. Das ist so, als würdest du sagen, oh ja, auf einem Date, ja, dein Gesicht finde ich super, der Körper ekelt mich an. Können wir das irgendwie, rate mal, wie viele nächste Dates du noch haben wirst. Meine Frage ist, also die erste Anwendungsfrage ist, wo musst du wie Paulus umkehren und Jesus dienen, indem du dich in Gemeinde investierst? Und ich weiß, als Pastor hat man ja auch all die nicht so schönen Seiten und manchmal ist es ehrlich gesagt einfach nur, Jesus, ich will dich lieb haben und deswegen liebe ich diesen Menschen, geh die extra Meile. Okay, schauen wir, was hier weiter vorkommt. Ein Geist, also ein Leib, jetzt ein Geist. Durch den Heiligen Geist werden Menschen Teil von Gemeinde. Und dann steht hier in der Bibel, denn wir alle, ob Juden oder nicht, Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden, haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Okay. Hallo? Ja, schön, dass du anrufst. Lass uns das Predigtfeedback später machen, ja? Ich habe noch ein paar Punkte. Okay. Das ist auch mein Kollege. Er hatte noch eine gute Idee. Aber gut, dass er mich angerufen hat. Der Heilige Geist macht das, was eine Verbindung, was das WLAN mit diesem Smartphone macht. Er schenkt eine Verbindung zu Menschen überall auf dem Globus, Menschen, die gar nicht in diesem Raum sind, lesen wir hier in der Bibelstelle. Kannst du dir vorstellen, jeder einzelne Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, ist wie dieses Handy, dieses Smartphone. Aber der eigentliche Reichtum kommt erst zur Entfaltung, wenn dieses Ding hier einen besonderen Empfang hat, nämlich WLAN, den Heiligen Geist, der uns Verbindung schenkt zu vielen verschiedenen Menschen, überall. Du kannst nicht den Heiligen Geist haben und nicht Teil von Gemeinde sein. Also du bist immer irgendwie Teil von Gemeinde. Mach das doch sichtbar. Schließ dich irgendeiner Gemeinde an, ob das diese ist oder eine andere, egal, irgendwo. Meine Frage ist, wo brauchst du diesen Heiligen Geist, um mit anderen Personengruppen zu connecten, dich zu verbinden, in Kontakt zu treten? Vielleicht sagst du, ich bin ein älterer Mann und ich weiß nicht, wie ich auf jüngere Leute hier in der Gemeinde zugehe. Oder, keine Ahnung, Teenie. Und du sagst, ja, Jesus, ich habe keine Ahnung im Leben, aber ich würde ganz gerne mal ein paar Tipps haben, aber ich weiß nicht, wen ich ansprechen soll, die mehr Erfahrung haben. Heiliger Geist, hilf mir. So, anscheinend ist das sein Job, uns zu vernetzen. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. So, was ist die Hoffnung der Christen? Es ist das Evangelium. Paulus spricht im Kolosserbrief Kapitel 1 von der Hoffnung des Evangeliums. Und unsere Hoffnung ist letztlich genau das, dass in der Vergangenheit, da haben wir das größere Kreuz, in der Vergangenheit etwas passiert ist, was man nicht rückgängig machen kann, was uns aber unsere Zukunft sichert. Als ich in der Pastorenausbildung war, als Vikar, sind wir mit der Gemeindeleitung auf einen Leiterschaftskongress von Willow Creek gegangen. Kirche in Amerika, großes Netzwerk, machen immer so was für Führungspersonen. Und da gab es einen Vortrag von einem Mann, der heißt Michael Herbst, inzwischen emeritierter Professor, kennt sich sehr gut aus in der Gemeindelandschaft, mit dem Titel Hat die Kirche Zukunft? Und ich als Azubi dachte, na, wenn ich in dem Laden anfange, das ist eine gute Veranstaltung für mich, ob das, was ich lerne, auch Zukunft hat oder ich hier meine Zeit verschwende. Und er hat dann darüber gesprochen, dass es für Kirche keine Bestandsgarantie gibt. Also einfach nur, weil da ein Kreuz hängt, heißt nicht, dass das Ding fortexistiert. Und es ist, was es statistisch und auch biblisch so ist, dass Jesus auch Kirchen scheinbar zumacht. So, ein schönes Gebäude hilft nicht, eine lange Tradition hilft nicht. Und er hat darüber gesprochen, wie hat Kirche denn jetzt Zukunft? Und er hat das am Beispiel gemacht von der Offenbarung. Das ist der letzte Text in der Bibel, Kapitel 3. Da kommt Jesus zu einer Gemeinde und sagt zu ihr in Sardes, du hast einen guten Ruf in der Stadt, aber innerlich bist du tot. Kehr um zum Evangelium. Tu Buße. Michael Herbst hat gesagt, Kirche hat Zukunft, wenn sie Buße tut, und zwar immer wieder. Also, wenn du an die Zukunft deiner Gemeinde denkst, was macht dir Hoffnung? Sind das die Finanzen? Sind das Personen, Fähigkeiten, eine bestimmte Form, wie man es macht? Oder ist es das alte Evangelium von Jesus Christus, dass er eine Retterliebe für uns hat? Und ich versuche das immer Leuten zu erklären, wenn sie neu in der Gemeinde sind. Unser Gemeindeleben ist gewissermaßen wie ein Trichter. Oben ganz weit sind die Formen. Die verändern sich, die sind weit. Ja, die sind sehr flexibel. Es wird ein bisschen enger in der Ethik und in der Seelsorge. Da sagen wir, ja, haben wir bestimmte Überzeugungen, aber wir gehen die extra Meile mit, weil Lebensveränderung ein Prozess ist. Und dann ganz unten ist die Theologie. Ja, Jesus, das Evangelium, das verändert sich nicht. Wenn du hier bist, weil es ein guter Gottesdienst ist, es könnte sich ändern. Die Formen werden sich immer verändern und da arbeite ich aktiv mit. Seelsorge, wir gehen die extra Meile. Keine Scheu, auch die dunklen Seiten ans Licht zu bringen. In der Theologie sind wir klar, weil wir glauben, das gibt uns Zukunft. Eine Hoffnung und jetzt kommt ein Herr. Die Bibel wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben und das griechische Wort für Herr ist Kyrios. Zur Zeit als Paulus das geschrieben hat, war es im Römerreich so, dass sich einer Kyrios genannt hat. Das war der Kaiser. Und alle im Volk mussten sich darauf einigen. Du konntest glauben, was du willst, ja, ob du Grieche bist oder Syrer oder was auch immer, mach, was du willst, aber ein Ding musstest du ja sagen, Augustus, Kyrios und Gott. Und dann gab es dummerweise eine Gruppe, die gesagt hat, das können wir nicht. Und diese Gruppe macht es bis heute. Das sind die Christen, die sagen, wir haben nur einen Herrn, Jesus Christus, Kyrios und Gott. Und das bedeutet für uns, nicht der Pastor ist hier der Chef und nicht die Gemeindeleitung, auch du nicht, sondern unsere Einheit wird dadurch erhalten, dass Jesus der Chef ist, dass wir auf Jesus hören in seinem Wort, dass wir Jesus anbeten, dass wir Jesus anerkennen und er der Maßstab ist mit dem, was er möchte. Nicht meine Gefühle, nicht meine Biografie, sondern was wir in seinem Buch über ihn lesen. Deswegen machen wir so ein Bibelprojekt. Was ist seine Kirche? Ist nicht meine, ist seine. Wir wollen auf ihn hören. Meine Frage ist, dürfen dich die Worte von Jesus als dem einzigen Kyrios korrigieren? Ja, ob das in der Ethik ist, aber vielleicht ist es auch Selbstverdammnis und sagst, ich bin so ein doofer Mensch. Hat Jesus recht, dass du ein geliebter Mensch bist? Oder korrigierst du Jesus immer wieder? Nee, diese Sünde kann mir nicht vergeben werden. Nee, das ist aber anders. Nee, da habe ich sowas Doofes erlebt. Okay. Ein Glaube da. Was zieht er als nächstes raus? Ich erkläre das gleich. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Mann, der die ganze Welt umtourt hat, der hieß Billy Graham, ein bekannter Prediger, inzwischen verstorben. Und der hat einmal gesagt, wer in einem christlichen Land geboren wird, ist genauso wenig Christ wie ein Kind, das in einer Garage geboren wird, ein Auto ist. Das heißt, es braucht also mehr als den Geburtsort. Wir werden nicht, also das Christentum wächst nicht durch Geburten, sondern dadurch, dass Menschen eine Entscheidung treffen. Zum Christsein gehört ein Glaube, eine bestimmte Entscheidung, bestimmte Dinge zu glauben. Ja, unsere theologischen Überzeugungen sind ein Einheitsfaktor. Und das ist nicht diskriminierend, sondern das verbindet uns, dass hier Leute in der Christusgemeinde Barmek Süd sind, die sagen, ja, auf diese Theologie committe ich mich, das ist mein Ding. Und dass das nicht diskriminierend ist, soll dieser Ball hier verdeutlichen. Wir kennen das alle aus dem Sportverein. Stell dir vor, Handball, ja? Wenn man im Handballverein ist, einigt man sich darauf, den Ball mit der Hand zu spielen, genau. Und natürlich dürfen Fußballer wie ich auch mal in einem Handballverein reinschnuppern. Und ich darf auch die Spiele anschauen und ich darf dabei sein. Aber in dem Moment, wo ich das Spielfeld betrete und mitmachen will und mir das Trikot von dieser Mannschaft anziehen will, muss ich ja sagen zu bestimmten Überzeugungen. Und die bedeuten, dass ich den Ball nicht mehr mit dem Fuß spielen darf, sondern mit der Hand. Meine Frage ist, was würde sich verändern, wenn du Theologie nicht als Regelwerk, sondern als Einheitsfaktor betrachten würdest? Etwas, das uns einander näher bringt, wo wir sagen, so spielen wir hier. Okay. Und dann eine Taufe. Ich habe es noch ein bisschen landeskirchlich gemacht. Wir haben bei uns eigentlich sonst ein Taufbecken, aber wir sind ökumenisch heute. Also das ist die Wasserkaraffe, die Taufkaraffe. Taufe und Einheit werden in der Bibel immer wieder miteinander verbunden. Deshalb taufen wir, hier ist das Taufbecken, sonst ein Pool in der Bühne, taufen wir in unseren Gottesdiensten, weil wir sagen, der Täufling sagt auch Ja zu einer Gemeinde, zu seiner Familie und die Familie sagt Ja zu dieser Person. Und es vereint uns mit allen Christen überall, dass Christen getauft sind. Wenn du Christ bist und noch nicht getauft, herzliche Einladung, wir taufen wieder im Oktober. Meine Frage ist, könnte die Taufe dein nächster Schritt sein? Und wenn du schon getauft bist, wie könntest du dafür sorgen, dass Täuflinge noch besser hier ankommen? Ist ja wie wenn ein Baby geboren wird, das in deine Familie kommt und du nicht einfach sagst, ach toll, ein Baby und dann geht's weiter. Sondern du sagst, ey, das ist ein Täufling, wird jetzt Teil von unserer Gemeinschaft. Wie kann ich sie aufnehmen, ihn aufnehmen? Und das Letzte, ein Gott und Vater, da habe ich ein Familienbild mitgebracht. Weil Christen glauben, dass Gott ein Vater ist, sind Christen eine große Familie. Es ist egal, wie alt du bist. Es ist egal, was du jobmäßig gemacht hast, machst oder überhaupt mal machen wirst. Es ist egal, ob du die Leute hier magst oder nicht. Wir sind Familie. Wir sind Familie. Wir sind nicht zuerst Männer oder Frauen, Deutsche, Ukrainer, Russen, was auch immer. Wir sind Christen. Wir sind unterschiedlich, aber wir sind eine Familie. Ich habe Teil meines Studiums an einer internationalen Universität verbracht und da war genau das Konzept möglichst divers und vielfältig und so und man hat da auch gepennt auf dem Unigelände und dann sind wir in Wohnungen zugeordnet worden, aber du durftest nicht als Deutscher mit einem Deutschen in einer Wohnung sein und so weiter. Ne? So war ich eben mit jeder Menge Latinos unterwegs in der Zeit. Und was ich dann beobachtet habe beim Essen in der Mensa, alle wieder in ihren Gruppen, die Bulgaren in ihrer Gruppe, ja, die Amerikaner in ihrer Gruppe, die Nepalesen, jeder so in seiner Gruppe. Und ich habe gemerkt, dass es so viel leichter, so eine Regenbogenfahne aufzuhängen oder ein Konzept zu schreiben, wir sind vielfältig, als es dann tatsächlich zu leben. Und was mich so nachhaltig begeistert hat, war unser kleiner Club. Wir haben uns in so einer alten Kirche getroffen, die hatten das Kreuz abgenommen, weil das niemanden beleidigen sollte, also damit halt alle da ihren Gottesdienst feiern können. Und da waren wir dann in unserem Christian Fellowship Club, also christlicher Club sozusagen. Leute aus Taiwan, Leute aus Simbabwe, so Menschen wie ich, ja. Wir hatten unterschiedliche Bibelübersetzungen, wir hatten unterschiedliche Traditionen, wir hatten unterschiedliche Kleidung, wir haben unterschiedlich gerochen aufgrund der Nahrung, die wir so zu uns genommen haben. Wir waren unterschiedlichste Menschen. Unterschiedliche Vorstellungen auch, wie man jetzt sowas macht. Aber wir waren uns so nah, ich war den Menschen so nah, wie vielen Deutschen nicht auf diesem Campus. Das waren meine Schwestern, das waren meine Brüder, das war das tiefe Band des Heiligen Geistes. Meine Frage ist, wie kannst du dazu beitragen, dass mehr unterschiedliche Menschen Teil von Gottes Familie werden? Das ist mein Traum. Also wir sehen, ob wir alt sind oder jung, ob wir gläubig sind oder nicht. Wir haben im Grunde alle die gleiche Sehnsucht. Weil wir von Gott kommen. Dass wir irgendwo dazugehören und dass wir mitgestalten können. Und die Einladung von Jesus ist, komm. Weil du ein von Gott geliebter Mensch bist, hast du eine Berufung. Komm mit deiner vielfältigen Begabung, mit deiner ganz eigenen Art, committe dich auf die Einheit und dann kann etwas viel Größeres entstehen, als du alleine könntest, nämlich eine vielfältige Gemeinschaft. Ich finde das faszinierend. Ich schließe damit. Der englische Pastor Richard Cooken leitet so eine Gemeindegründungsorganisation und hat deswegen mit vielen verschiedenen Kirchen zu tun. Er hat einen besonderen Blick auf Gemeinde und zeigt gleich in dem Zitat, das ich mit euch teile, wie die Dreieinigkeit hier in diesen Warmstuhlreihen wiedergespiegelt wird und was Größeres sichtbar wird an den unterschiedlichen Menschen. Guck mal hier. Weil Gott eine Einheit von verschiedenen Personen ist, die unterschiedlich sind, aber doch gleich und einander in Liebe zugeordnet, sollte jede Kirche, die er, Gott, durch Christus versammelt, eine Einheit von unterschiedlichen und doch gleichen Personen sein, die einander in unterschiedlichen Rollen dienen. Wie faszinierend ist es zu erkennen, dass unsere Gemeinde unseren Schöpfer widerspiegelt. Gemeinde hat Strahlkraft. Ich habe das gesehen mit der letzten Generation und den ganzen Medienhype da drumherum und dachte, ja, die Hingabe, die Gemeinschaft, all das ist so, wirkt so, also auf jeden Fall erregt Aufmerksamkeit. Und ich denke, ey, wenn wir zusammen sind, Männer und Frauen, Alte und Junge, und wir unser Leben miteinander teilen, unser Geld miteinander teilen, unser Know-how miteinander teilen, was hat das für eine Strahlkraft? Einfach so. Als Reaktion auf das, was Gott in Jesus getan hat, als Lobpreis für den dreieinen Gott. Das wahre Wunder ist nicht das Römische Reich, das wahre Wunder ist die Kirche von Jesus Christus.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.